steht in Lukas 4, Kapitel 14 bis 22 und 28 bis 30. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg.
Eigentlich bin ich gar nicht frisch aus dem Urlaub. Ich war doch letzte Woche schon hier. Herr, es war so eine kleine Predigtunterbrechung. Ich habe die letzten 5 Tage dann doch nochmal Urlaub gemacht, die Mittwochsmail rausgeschickt, so kleine Dinge, die sein müssen. Aber ansonsten war ich eigentlich bis Freitag noch im Urlaub und ich war in Königslutter und habe mir gedacht, da ich ja heute über das Warten auf Gottes Eingreifen reden möchte, dass ich euch mal ganz kurz vorstelle, was ich in diesen 5 Tagen in Königslutter gemacht habe. Ich habe nämlich an einem Bildhauer-Workshop teilgenommen. Das heißt, man kriegt ein Stück Stein oder man sucht sich ein Stück Stein aus, die dann da im Hof liegen, unter der schönen Linde am Kreuzgang am Kaiserdom von Königslutter. Nimmt einen Meißel, einen Fäusel, sucht sich einen Stein aus, legt ihn auf sein Teil, was ein bisschen kräftiger ist als dies hier, aber so von der Größe, ein Tick größer. Und dann fängt man an, auf diesen Stein einzuschlagen. Und meistens hat man eine Idee, was man aus diesem Stein herausschlagen möchte. Ich hatte einen recht großen Stein. Ich wollte die große Hand Gottes kreieren, also herausschlagen. Das wollte der Stein nicht. Der Stein sagt: Geb dich mit etwas Kleinerem zufrieden, hat sich ein paar Risse ausgedacht und so ist er kleiner geworden. Ich hatte vor 2 Monaten in Psalm 104 etwas gelesen und das hatte mich damals inspiriert, weil man sich immer vorher Gedanken machen sollte, was man denn machen wird. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache eine geöffnete Hand Gottes. Und dann bin ich rangegangen. Wie gesagt, es wurde ein bisschen kleiner und es waren 4 Steine etwa so groß, die abgefallen waren. Und so hatte ich dann auch ein bisschen weniger Arbeit, weil man bei einer großen Hand ja viel mehr wegschlagen muss. Und so hatte ich dann noch Zeit, neben der Hand noch eine Kugel zu machen. Weil ich dachte, eine geöffnete Hand Gottes ist einerseits die, zu der man kommen kann, in die man seine Sorgen hineinlegen kann, wie ihr das vorhin im Gebet vielleicht auch getan habt, oder irgendwelchen Termindruck oder irgendwelche Sachen, die euch noch so umgeben. Es ist die Hand Gottes, in die wir etwas hineinlegen können. Und alle oder die meisten von uns kennen das Lied He got the whole world in his hand. Er hat das ganze, die ganze Welt in seiner Hand. Und wir sind irgendwo ein kleines Staubkörnchen auf diesem Erdball. Und so habe ich dann noch diesen Stein gemacht, diese Kugel gemacht. Und da hing erst noch so viel Stein dran rum. Und dann sagte er, der Meister, der 78-jährige Holländer, der das schon seit 15 Jahren macht, sagte, hey, du könntest auch so einen Ledergeldbeutel draus machen. Ich sage, ja, das ist aber genau das, was alle Leute mit Kirche verbinden, dass sie die Hand aufhält, damit man Geld reintun kann. Das mache ich nicht. Während ich so schlug und diese Kugel herausfabrizierte, dachte ich, oh, man könnte auch etwas anderes in diese Hand hineinlegen. Zum Beispiel einen Apfel. Und das habe ich auch den Leuten, als ich dann das Kunstwerk erklärt habe, so weitergegeben. Ich habe gesagt, den Menschen ist nach der Schöpfung gesagt worden, als sie im Paradies waren, dass sie von allen Bäumen, von allen Früchten essen dürfen. Nur von einer Frucht, nämlich des Baumes der Erkenntnis, sollten sie nicht essen. Und das taten sie dann doch. In den meisten Fällen wird es als Apfel dargestellt, aber da steht nur Frucht. Es kann auch ein Granatapfel oder eine Birne oder keine Ahnung, was da alles noch so im Orient wächst, gewesen sein. Und dann habe ich auch eine Aprikose hatte ich reingelegt, genau. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt bietet uns die geöffnete Hand Gottes in Christus wieder an, in dieses Paradies einzutreten, hineinzukommen, in die Gemeinschaft mit Gottes einzutreten. Und deswegen ist diese geöffnete Hand für alle Menschen da, weil Gott wartet, dass wir zu ihm kommen. Jetzt habe ich meine Predigt noch ein bisschen verlängert. Warten auf Gottes Eingreifen. Gott greift ein. Das ist doch eine Aussage. Er greift in dein Leben ein. Es ist eine Aussage, die wir sicher von ganzem Herzen abnicken, zustimmen können. Gott überlässt uns nicht nur unserem Schicksal, er bleibt nicht in seiner himmlischen Herrlichkeit, sondern er kommt zu uns auf diese Erde und bietet uns seine geöffnete Hand an. Er kommt auf die Erde, um diese Trennwand, die durch die Sünde aufgebaut wurde, niederzureißen, um wieder mit uns in Gemeinschaft zu leben. Und die meisten von uns haben das erlebt. Gott hat tatsächlich in ihr Leben eingegriffen. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Gott greift ein, auch heute noch. Das ist unsere volle Überzeugung. Darüber wollen wir reden. Davon wollen wir predigen. Dazu wollen wir stehen. Und das würde ich jedem sagen, der danach fragt. Und doch, es gibt immer wieder Situationen, in denen wir uns fragen, warum Gott eigentlich öfter mal nicht eingreift. Warum er nicht öfter mal ganz konkret, ganz fühlbar in unserem Leben eingreift. Da gibt es so eine Sache in der Familie, die euch schon so lange belastet. Und Gott hat uns zugesagt, dass wir mit unseren Nöten zu ihm kommen können. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben längere Zeit dafür gebetet, aber es hat irgendwie sich nichts Wesentliches getan. Und dann fragen wir, ja, wo greift Gott denn nun ein? Wo greift er denn wirklich ein? Oder da ist vielleicht eine Krankheit, die in unseren Körper, in unsere Seele eingebrochen ist. Und wir haben ja die Verheißung Gottes, dass wir dafür beten lassen dürfen. Und vielleicht haben wir das sogar getan. Aber es ist keine wirkliche Veränderung eingetreten. Wo ist denn nun eigentlich Gottes Eingreifen? Da gibt es diesen einen Menschen, für den wir schon so lange beten. Dafür beten, dass er erkennt oder sie erkennt, was der Glaube für ihn oder für sie bedeuten kann. Aber wenn man dann ihn, sie, den Lebenswandel anschaut,
muss man feststellen, dass er oder sie seitdem nicht unbedingt näher zu Gott gekommen ist, eher noch weiter weg. Gott greift ein? Ja, aber wo denn? Bei anderen vielleicht. Aber bei mir passiert das irgendwie nicht. Jedenfalls nicht so viel. So mag der ein oder andere von uns denken. Die Frage ist, was machen wir dann? Was machen wir mit dieser Fragestellung? Wie gehen wir dann weiter mit Gott um? Wie leben wir dann unseren Glauben? Boah, hier ist echt ein Haufen Hall drin irgendwie. Ich weiß nicht, bei euch auch? Könnt ihr das irgendwo einen Tick runterziehen? Wir wollen heute in diesen gelesenen Bibeltext hineinschauen. Wir sollen sehen, wie sich die Nazarener verhalten haben. Und wir wollen uns anschauen, warum Jesus bei ihnen nichts tun konnte. Wo bei ihnen die Ursache dafür lag, was sie eventuell falsch gemacht haben. Und ich möchte uns zunächst einmal mit in diesen Text hineinnehmen. Und wir lesen hier am Anfang dieses Abschnittes in Lukas 4, ab Vers 14 bis 16. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und er wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Jesus stand hier zwar noch am Anfang seiner Wirkungszeit, aber er war schon zu dieser Zeit kein unbeschriebenes Blatt mehr. Man hatte schon von ihm gehört, ihn eventuell irgendwo reden hören oder irgendwelche Taten tun sehen. Es heißt, Jesus kam in der Kraft des Geistes nach Galiläa. Es gab also schon diese sogenannten Kraftwirkungen, an denen man erkennen konnte, dass Gott sich zu Jesus stellte, noch einiges durch ihn tun wollte. Und so schreibt dann der Evangelienschreiber Lukas auch, und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land und er lehrte in ihren Synagogen und er wurde von jedermann gepriesen. Wir können daran zunächst einmal sehen, als Jesus in seine Heimatstadt Nazareth kam, da hatte er schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Die Nazarener hatten also durchaus eine Chance, ihn als den von Gott gesandten Messias zu erkennen. Und in Nazareth angekommen, tut Jesus genau das, was man mit 30 Jahren als volljähriger Jude, 30, nicht 21, nicht 18, nicht 16, Wahlrecht, sondern mit 30, als volljähriger Mann in Israel tun durfte. Er geht am Sabbat in die Synagoge und er liest einen Text aus der Heiligen Schrift und legt ihn aus. Und er bekommt die Schriftrolle des Propheten Jesaja gereicht und er liest den Text des kommenden Erlösers, des Messias, auf den alle Juden warteten bzw. noch warten. Die Worte aus Jesaja 61, 18 bis 19. Ich lese aus Lukas 4, Vers 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus liest das vor und setzt sich dann hin zu lehren. Hier steht jetzt kein Stuhl, auf den ich mich setzen könnte, und ihr müsstet alle aufstehen. So ist es im Orient heute noch. Oder manchmal knien die Leute auch, wenn es dann zu lang wird bei den Predigten. Aber normalerweise waren die Kirchen früher auch der Prediger oben in der Kanzel. Meistens hat er gestanden. Und unten standen keine Bänke drin, wie heute in den Kirchen, sondern eher waren die Kirchen leer, weil sie eben auch Zufluchtsorte waren. Deswegen auch die großen Portale, dass man eben auch mit Pferden reinreiten konnte. Nebenbei. Also, er liest das vor, setzt sich hin zum Lehren und es heißt, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Also da lag richtig Spannung in der Luft. Und in diese erwartungsvolle Stille hinein sagt Jesus nun, liebe Nazarener, dieses Wort hat sich hier und heute erfüllt. Ich bin derjenige, durch den all das geschehen wird. Ihr braucht nicht mehr länger auf den Messias zu warten, steckt dahinter der Gedanke. Er ist da, ich bin es. Und nun lesen wir, dass unter den Nazarenern eine heftige Diskussion entbrennt. Moment mal, habe ich mich da eben verhört? Er will der Messias sein? Der, von dem die heiligen Schriften weissagen? Er will der Messias sein, auf den wir jahrhundertelang warten? Das ist doch Jesus, der Sohn Josefs, der hier in Nazareth mitten unter uns aufgewachsen ist. Das ist doch wohl die Höhe, solche Anmaßung, so etwas von sich zu behaupten. Übrigens haben wir eben in einem Lied gesungen, tausend Generationen. Tatsächlich sind es maximal 100, wenn man klein rechnet. Eine Generation 20 Jahre, also in einem Jahrhundert sind es 5 Generationen, 2000 Jahre, 100 Generationen. Wenn man das ganze Alte Testament noch dazu nimmt, sind es maximal 500. Okay, also nicht lyrische Freiheit, sage ich einmal. Fiel mir aber nur noch vorhin auf. Und Jesus sagt zu ihnen, dass er unter ihnen nicht viel tun kann, weil sie nicht an ihn glauben. Und dann kommt es zu einem Tumult. Sie wollten Jesus sogar umbringen. Aber Kraft seiner Autorität geht er mitten durch sie hindurch und sie können ihn nicht greifen. Er geht durch diese aufgebrachte Menge und verlässt Nazareth. Und erkennen wir, was hier bei den Leuten aus Nazareth schiefgelaufen ist? 3 Dinge. Sie warteten schon lange auf den Messias. Dass sie sich eigentlich nicht vorstellen konnten, dass er gerade zu ihrer Zeit auf die Erde kommen soll. Propheten hatten jahrhundertelang darauf hingewiesen und heute, hier, in diesem ganz normalen Gottesdienst, soll plötzlich der Erlöser auftauchen? Ausgeschlossen. Die lange Wartezeit hatte ihre Erwartung gelähmt. 2. Sie hatten solch eine Ehrfurcht vor den Heiligen Schriften, dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass diese Heiligen Schriften sich tatsächlich hier in Nazareth mitten unter ihnen den einfachen Menschen erfüllen könnten. Vielleicht irgendwann im Tempel in Jerusalem, wenn der Hohepriester dabei ist oder so. Aber heute hier bei uns in unserem kleinen Kaff. Die übertriebene Ehrfurcht vor den Schriften hatte Gottes Wort zu einer fernen Sache gemacht. Und 3. Und schließlich kannten die Nazarener Jesus auch schon sehr gut. Er war ja unter ihnen aufgewachsen. Ja, sie meinten Jesus sogar so gut zu kennen, dass sie mit Sicherheit ausschließen konnten, dass Gott durch ihn viel bewegen wird. Ich frage mich, ob wir Christen von heute in diesen 3 Punkten nicht auch so manches mit den Nazarenern gemeinsam haben. Nicht, dass wir nicht glauben würden, dass Jesus der Messias wäre, nein, das haben wir, denke ich, erfasst, das haben wir begriffen. Aber ist es bei uns nicht auch manchmal so, dass wir glauben, Jesus und das Leben mit ihm schon so gut zu kennen, dass wir meinen zu wissen, was wir von Jesus erwarten können und was nicht? Wir sind so, schon so alte Hasen im Glauben, wir meinen zu wissen, wie viel wir vom Gebet erwarten können und was nicht. Ich weiß nicht, was du heute bei dem Gebet schon abgelegt hast. Ob es eher um kleine Dinge ging oder ob es wirklich auch um eine Sache ging, die du wirklich loswerden wolltest. Oder hast du gar nicht damit gerechnet, dass du hier was wegschmeißen kannst, loslassen kannst? Sorge loslassen. Ekballo im Griechischen. Hinauswerfen, auswerfen. Kennen wir das nicht auch, dass wir manches Eingreifen Gottes als schöne Geschichte aus dem Neuen Testament hegen und pflegen? Damals, klar, kein Problem. Aber in unsere aufgeklärte Zeit mit unseren Problemen, da will das irgendwie nicht so richtig reinpassen. Und es ist bei uns auch nicht so, dass wir manchmal, ist es bei uns nicht auch so, dass wir manchmal so eine Ehrfurcht vor der Bibel haben, dass wir sicherlich glauben, dass das alles so passiert ist. Aber wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass es uns gilt und dass es uns hier gilt Und dass es hier passiert, dass es in unserem ganz normalen Leben geschehen kann. Nazareth scheint nicht weit weg zu sein, nicht wahr? In einem alten Lied, oder gar nicht so alten Lied, heißt es von den Nazarenern, sie kannten diese Worte seit vielen Jahren schon. Was einst Jesaja prophezeite, war gute Tradition. Doch ernsthaft glaubte keiner, dass Gott noch Hilfe schickt. Die Hoffnung auf die Rettung war vom Trott schon fast erstickt. Ist es nicht genau das, was oft unsere Situation beschreibt? Wir kennen so viel aus der Bibel und wir wissen so viel und wir wissen es auch schon so lange. Und es ist zu einer Art guter Tradition geworden. Wisst ihr, dass Gott lebt und dass er eingreift, dass er unser Leben verändern kann, dass er Krankheit besiegen kann, dass er Heilung schenken kann, dass er aus ganz realen Nöten des Lebens befreien kann. Wir wissen das. Aber man hat halt so seine Erfahrung gemacht, nicht wahr? Es ist vielleicht nicht so gekommen, wie wir es gedacht hätten. Und wir mussten vielleicht lange und lange warten und warten immer noch. Und man ist einfach ein Stück vorsichtiger geworden mit seinen Gebeten. Wisst ihr, das Schlimmste ist nicht, wenn Gott in einer Situation nicht sofort eingreift. Das Schlimmste ist nicht, wenn wir für ein Anliegen länger beten müssen. Das Schlimmste ist, wenn wir aufhören zu erwarten, dass Gott doch noch kommt, dass er doch noch eingreift. Und das kann man auch, während man betet. Die Lippen bewegen sich noch, die Worte kommen noch hervor, aber es ist die Macht der Gewohnheit, die sich bewegt. Es ist nicht die Macht der Erwartung. Und das Schlimmste ist nicht, wenn wir mal länger auf sein Eingreifen warten müssen. Das Schlimmste ist, wenn wir aufhören, auf Jesus zu warten. Wenn wir uns mit der Situation arrangieren, wenn wir irgendein Erklärungsmodell suchen, warum Gott heute halt nicht mehr so eingreift. Wenn wir in unserem Glauben und unserer Erwartung gewissermaßen es zu den Akten legen. Klar sind wir da noch Christen. Klar, wir glauben, dass unser Gott ein mächtiger Gott ist, aber es ist zu so einer Art guter Tradition geworden, das zu glauben und das auch im Gebet so zu formulieren. Doch ernsthaft glaubte keiner, dass Gott noch Hilfe schenkt. Die Hoffnung auf die Rettung war vom Trott schon fast erstickt. Ich muss an den Film Jurassic Park denken. Ohne etwas über den moralischen Wert dieses Filmes sagen zu wollen. Aber der Inhalt ist folgender. Am Anfang sieht man ein paar Dinosaurier-Experten, wie sie Ausgrabungen machen, wie sie versteinerte Knochen zutage fördern und dann in ein Museum bringen, um sie auszustellen, wo sie jeder sehen und bewundern kann. Dann, durch Genmanipulation, gelingt es ein paar Wissenschaftlern, echte lebende Dinosaurier aus den Knochen zu klonen. Und als diese dann ausbrechen, beginnt das große Flüchten vor diesen gefährlichen lebenden Tieren. Manchmal habe ich das Gefühl, wir hätten die Kraft Gottes auch lieber nicht als lebendige, heute wirksame Kraft, sondern lieber als ein versteinertes Ausstellungsstück in unserer Gewalt. Ich möchte uns ein paar Fragen stellen, die ich mir selber stellen musste, und ich möchte dich bitten, dass du sie ehrlich im Herzen bewegst. Ich möchte uns fragen, haben wir uns vielleicht eingerichtet in einer Theologie, die Macht Gottes zwar nicht verneint, aber sie auch nicht unbedingt sehen will? Haben wir uns eingerichtet in einer Frömmigkeit, die Gottes Kraft lautstark in Liedern bekennt, aber die aus Angst vor Enttäuschung lieber nicht ausprobiert, ob diese Macht im wirklichen Leben auch trägt? Haben wir uns eingerichtet in einem Museum des Glaubens, wo alles so seinen Platz hat, wo es keine Überraschungen mehr gibt, wo wir alles erklären können, wo alles glatt und sauber und geschliffen ist und wo es für jede Frage eine theologische Antwort gibt? Wann sind wir das letzte Mal ein wirkliches Wagnis des Glaubens eingegangen? Wann sind wir das letzte Mal wie Petrus aus dem sicheren Boot ausgestiegen und haben zu Jesus gesagt, Herr, ich will jetzt einen Schritt gehen, der nur gut geht, wenn du eingreifst, wenn du dich dazu stellst? Wann hast du jemanden mal dazugezogen, um gemeinsam mit ihm oder ihr für ein Problem auf der Arbeit oder in der Familie zu beten? Das fällt uns doch oft so schwer, jemanden in unsere Probleme einzuweihen, ihn oder sie dafür zu bitten, für uns zu beten. Warum eigentlich? Warum fällt uns das so schwer? Haben wir Angst, das Gesicht voreinander zu verlieren? Wann hast du für deine Krankheit mal über dich beten lassen? Nimmst du so ein Angebot Gottes eigentlich ernst? Oder sagst du von vornherein, ach nee, lieber nicht, könnte ja nicht klappen. Wie stehe ich denn da? Dann denken die anderen, ich hätte nicht genug Glauben. Hast du mal darüber nachgedacht, wen man zum Gottesdienst einladen könnte? Oder du hast es gleich abgehakt mit dem Gedanken, ist bestimmt eine gute Idee, aber bringt sowieso nichts, weil wer will denn heutzutage noch irgendwie zu einem Gottesdienst gehen? Was erwarten wir noch von unserem Gott? Wann hast du zum letzten Mal gesagt, Herr, auch wenn alle äußeren Umstände dagegen sprechen, aber auf dein Wort hin will ich es tun? Hört sich unbequem an, so zu leben, nicht wahr? Ziemlich unbequem. Und es ist es auch. Es ist emotional anstrengend, sich neu auf Gottes Wort einzulassen. Ganz einfach, weil ich mich auf neuen Boden begebe. Weil ich dann nicht mehr alles selber in der Hand habe und gewohnte Wege verlasse. Wisst ihr, als ich dieses Thema in Gedanken und Herzen bewegt habe, da habe ich mich selber innerlich gewunden und gesträubt. In den Sommerferien hat man den Kopf doch mit so vielen anderen Dingen voll. Und ehrlich gesagt habe ich bei mir gedacht, am besten wäre doch so eine schöne, glatte Predigt, die einfach nur erbaut und nach der wir dann wieder nach Hause gehen und den Rest der Sommerferien genießen. Und ich habe hin und her überlegt und ich habe dann gemerkt, das kann es nicht sein. Gottesdienst nur zur persönlichen Herzerwärmung gibt es nicht. Und wenn wir den Gottesdienst möglich ohne Eigenanteil hinter uns bringen wollen, ohne uns selber auf das gepredigte Wort einzulassen, dann sind wir auf dem falschen Weg. Glauben nur als Vortrag gibt es nicht. Glauben zum Abnicken, ja, alles richtig, gibt es nicht. Glauben ohne Eigenanteil gibt es nicht. Glauben an einen Gott muss immer ein Stück Herausforderung bleiben. Und wenn unser Glaube über längere Zeit keine Herausforderung mehr für uns ist, dann stimmt irgendetwas nicht. Ich sage nicht, dass der Glaube uns jede Woche an Grenzen führen muss. Aber wenn es gar keine Dinge mehr gibt, die uns herausfordern, wenn es gar keine Situationen mehr gibt, die von uns Schritte ins Unbekannte verlangen, dann ist das eindeutig zu wenig. Dann haben wir uns zu sehr eingerichtet in unserer Theologie, in unserer Frömmigkeit auf dieser Welt. Einige hilfreiche Gedanken. Ich möchte noch einige Gedanken für die weitergeben, die heute Morgen gemerkt haben, irgendwo an einer Stelle hat er mich getroffen. Irgendwo hat er mich berührt. Vielleicht hast du hier gesessen und gespürt, das ist genau der Gedanke, der mich angeht. Ich habe die Kraft Gottes in ein Museum gesperrt. Seine Worte sind für mich mehr oder weniger zur Tradition verblasst. Ohne Leben, ohne Inhalt, ohne Eigenbeteiligung. Wenn es dir so geht, und wenn du dich neu darauf einlassen möchtest, mit Gott konkrete Glaubensschritte zu gehen, dann möchte ich dir jetzt noch ein paar Gedanken auf den Weg geben, die dir helfen können, Gott in der rechten Weise zu erfahren. Das Erste, was du wissen solltest, ist dies: Gott antwortet oftmals nicht sofort. Wenn wir Gott um etwas bitten, dann ist es oft oder sehr oft so, dass zunächst einmal eine gewisse Zeit vergeht oder man kann auch aktiv sagen, er verstreichen lässt, bevor er antwortet. Das ist dann ja oft die Zeit, wo es uns ein wenig schwerfällt, im Gebet dran zu bleiben, weil sich offensichtlich gar nichts tut. Aber das ist oftmals Gottes Art, mit uns umzugehen. Er reagiert oft nicht sofort auf unsere Gebete. Umgekehrt ist es übrigens genauso. Gott reagiert auch nicht sofort auf unsere Fehltritte. Gott reagiert nicht sofort auf unsere Fehltritte. Gott ist nicht wie wir, wenn da irgendwie eine lästige Fliege bei uns auf dem Kopf sitzt und wir schlagen sofort zu. Gott hat viel Geduld mit uns. Und in seiner Geduld gibt er uns bei Fehltritten Zeit zur Umkehr. Und das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Aber in Bezug auf unsere Gebete ist es oft genauso. Gott reagiert eben oft auch nicht sofort auf unsere Bitten hin. Gott legt manchmal ganz bewusst eine Pause ein. Und er macht das nicht, um uns zu verunsichern. Im Gegenteil. Durch diese Pause gibt er uns Zeit, dass wir Glauben entwickeln können. Es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit lernen, Gott zu vertrauen, dass wir geduldig auf ihn warten und gewiss sind, ich habe dafür gebetet, es liegt in Gottes Hand. Und auch wenn ich jetzt noch nicht sehe, aber ich weiß, dass er es gut machen wird. Das ist die Haltung, die Gott gerne bei uns sehen möchte. Wisst ihr, ich kann nicht sagen, warum Gottes Postwege manchmal so langsam sind. Aber ich möchte dir eins sagen. Gottes Päckchen sind immer adressiert an das Haus der Erwartung. Und darum, wenn es mal länger dauert, bleibe in diesem Haus der Erwartung. Zieh nicht von dort aus. Du weißt doch nicht, ob das Päckchen nicht schon unterwegs zu dir ist. Nachsendeaufträge gibt es nicht. Noch ein kurzer letzter Gedanke. Gehe die Glaubensschritte, die deinem Glauben und deiner Situation angemessen sind. Wisst ihr, ich habe schon so viele herausfordernde Predigten gehört, die mich am Ende nicht herausgefordert, sondern plattgebügelt haben. Was man da alles in Anspruch nehmen sollte, wie man im Gebet auftreten sollte, was man dann alles sagen sollte, wie man dann seinen Glauben unter Beweis stellen sollte, das hat mich am Ende eher verunsichert als aufgebaut. Und ich möchte nicht, dass diese Predigt heute so rüberkommt. Und wenn du nach meinen Worten den Eindruck hast, ich bin viel zu klein und viel zu hutzelig im Glauben, ich erlebe nichts, ich erfahre Gott nicht, ich bin ihm bestimmt egal, dann weise das von dir. Das ist mit Sicherheit nicht vom Heiligen Geist, wenn das so bei dir ankommt. Es ging heute Morgen nicht darum, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, wie wenig du im Glauben erlebst. Es ging vielmehr darum, dich aufmerksam zu machen, dass man mit unserem Gott noch viel mehr erleben kann. Und du musst für dich herausfinden, was bei dir jetzt dran ist. Wenn du krank bist und Gott hat dir heute aufs Herz gelegt, dass du für dich beten lassen solltest, dann ist das gut und dann solltest du das tun. Aber wenn du dir erstmal vorgenommen hast, für die erste Klassenarbeit im neuen Schuljahr in einem Fach, in dem du dich bis jetzt nicht mit Ruhm bekleckert hast, zu beten, dann ist das genauso gut und richtig. Wenn Gott dir eine Person in den Sinn gegeben hat, für die du beten solltest, dass er oder sie in ihrem Leben Glauben fassen kann, dann ist das toll und du solltest dich darauf einlassen. Und wenn Gott dir einfach nur gezeigt hat, dass er dir in einem schwierigen Gespräch zur Seite stehen will und dass du ganz getrost sein darfst, dass er alles in der Hand hat, dann ist das genauso viel wert. Weißt du, es ist nicht wichtig, wie groß die Erfahrungen sind, die du mit Gott machst. Wichtig ist nur, dass du dich überhaupt herausfordern lässt und dass du nicht stehen bleibst, sondern dass du den nächsten Schritt planst, dass du im Glauben neues Land einnehmen willst. Bereiche, die du bisher noch nicht betreten hast. Die Menschen in der Synagoge von Nazareth haben jedes Wochenende Gottes Wort gehört. Woche für Woche. Das war bei ihnen zur Tradition geworden. Aber es war nicht eine Tradition, die die Erwartung wachhielt. Es war eine Tradition, die sie einschläferte. Und als Gott dann bei ihnen eingreifen wollte, als Jesus dann kam, da haben sie ihn nicht erkannt. Und sie haben nicht erlebt, dass Gefangene frei wurden, dass Blinde sehen und Lahme gehen konnten. Und Jesus musste an einen anderen Ort gehen. Warten auf Jesus. Warten auf sein Eingreifen. Gott schenke es, dass wir in dem Haus der Erwartung bleiben und auf ihn warten. möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass manchmal auch ein negatives Beispiel uns anregen kann, wie wir es anders machen können. Herr, ich möchte dich bitten für die Menschen, die heute in Nazareth leben, dass sie eine andere Sicht auf dich bekommen. Und ich möchte dich für uns bitten, dass wir, wenn wir nicht im Haus der Erwartung sind, in dieses Gehen und eine andere Sicht von dir bekommen und erwarten, dass du in unserem Leben eingreifst, im Kleinen und im Großen, sodass wir nächste Woche hier alle erzählen könnten, was du an Kleinem oder Großem in unserem Leben getan hast. Wir wollen uns austauschen über das, was du tust oder auch noch nicht getan hast und füreinander da sein, füreinander beten, füreinander dranbleiben. Herr, du hast uns als Gemeinschaft zusammengestellt, als kleine Gruppe, als Zweierschaft, als große Gruppe. Herr, wir wollen davon leben, dass du es bist, der uns begegnet, auch in dem, wie wir einander begegnen. Danke dafür, dass du da bist. Herr, wir wollen erwarten, dass du eingreifst in unser Leben.